Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Florian Freistetter
und mit Claudia Frick. Wir sind an einem zweiten Montag im Juli mittlerweile angelangt, wenn mich mein Kalenderwissen nicht täuscht.
Ich glaube ja, das ist richtig, ja.
Und im Juli ist es heiß, vermute ich mal. Ja. Und über das, was Hitze mit unserem Wetter tun kann, haben wir in der letzten Folge gesprochen, glaube ich.
Ja, wir reden ja generell häufiger darüber, ja, was Hitze in der Zukunft so mit uns machen kann. Aber genau, letzte Folge haben wir versucht rauszufinden, ob die Klimakrise uns mehr, weniger anderen Staub, genauer gesagt Sahara-Staub, beschert. Und haben festgestellt, dass man das immer noch gar nicht so genau weiß. Es wird sich was verändern, ja, aber wie genau, das alles noch ein bisschen unsicher.
Ja.
Aber wir wissen, dass sich die Sahara verändern wird. Das haben wir festgestellt. Die kommt nach Norden.
Ja.
Die kommt zu uns.
Ja, mal gucken, ob sie es über das Meer schafft, aber.
Nein, das glaube ich, schafft sie nicht. Aber sie rückt ein Stückchen näher nach Norden. Es verschiebt sich so ein bisschen was. Und für manche Länder ist das tatsächlich ein Schritt raus aus der Wüste quasi und in eine andere Klimazone. Und für andere ist ein Schritt eben rein in die Wüste. Das heißt, da verändert sich für die Länder dort doch einiges.
Ja, und ich bin gespannt, wie das wirklich noch wird mit dem Staub, wann die Wissenschaft das rauskriegt. Weil so meiner persönlichen Wahrnehmung nach wird schon mehr Staub. Also dieses Jahr hatte ich schon zweimal Himmel hier bei mir in Ostösterreich, ja, voll Sahara-Staub und deutlich merkbar, sichtbar Sahara-Staub am Himmel. Und das ist mehr, als ich mich sonst so erinnere. Aber meine Erinnerung ist eigentlich die beste. Also sollte man auf die Wissenschaft vertrauen und nicht auf meine Erinnerung.
Ja, aber ich habe diese subjektive Empfindung auch. Wir werden es rausfinden. Ich meine, das kann ja alles noch in dem Rahmen der üblichen Variabilität.
Ja, natürlich, das ist immer so. Ja. Darum gibt es ja die Wissenschaft.
Zum Glück.
Ja. Was es neben der Wissenschaft auch gibt, ist Politik. Und Politik ist das, was uns heute in dieser Folge beschäftigt. Also mein Klima und Politik braucht man nicht extra erwähnen, dass das ein großes Feld ist. Wir reden ja sehr oft und haben sehr oft geredet in diesem Podcast, dass die Politik Dinge tun sollte, aber in den meisten Fällen nicht tut. Aber die Verbindung Politik und Klimakrise ist nicht die, die ich meine. Also wir wollen, dass die Politik was macht, um die Klimakrise, die Auswirkungen der Klimakrise zu vermindern, die Krise nicht schlimm werden zu lassen. Und da kann man ewig drüber reden, wenn man will. Ab und zu macht die Politik sogar etwas. Hast du das mitbekommen mit dem Renaturierungsgesetz und Österreich?
Nur am Rande. Ich habe das gehört, aber ich wüsste jetzt nicht, was dahinter steckt.
Ja, es war ein großes Thema in Österreich. Es wird noch ein größeres Thema werden im Laufe der Zeit vermutlich. Wir sind mitten im Wahlkampf schon fast angekommen, weil in Österreich wird im September gewählt, Nationalratswahl. Und die beiden aktuellen Regierungsparteien haben sich über dieses Renaturierungsgesetz wirklich in die Haare bekommen, so Koalitionskrach, Koalitionskrise. Und ich erwähne das jetzt zur Einleitung, damit man mal sieht, dass die Politik schon etwas machen kann. Also ganz kurz, dieses Renaturierungsgesetz der Europäischen Union, das jetzt beschlossen wurde, Ende Juni, wenn ich mich richtig erinnere, oder was, Mitte Juni, im Juni auf jeden Fall. Da geht es im Prinzip darum, dass die Länder der EU sich per Gesetz dann verpflichten müssen, eine gewisse Menge an Land zu renaturieren. Ja, also wieder in einen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen, vielleicht Moore wieder zu verwässern.
Flüsse, glaube ich, auch.
Genau, und sowas. Also durchaus etwas Sinnvolles. Und es ist auch sehr sinnvoll, dass sie es als quasi Naturgesetz geframed haben, weil eigentlich ist es ein Klimaschutzgesetz natürlich, wo es darum geht, dass ein Sektor, in dem Fall die Landwirtschaft, hauptsächlich ihren Beitrag auch leistet zu den ganzen Klimaschutzmaßnahmen, die ja bis jetzt eher, naja, zurückhaltend sind, sagen wir es mal so, die Landwirtschaft. Aber war ein Riesending, und wie so EU-Gesetze sind, da müssen halt nicht nur eine gewisse Zahl an Ländern zustimmen, sondern eben diese Länder müssen auch eine gewisse Menge an Menschen in der EU repräsentieren. Ich glaube eben die Mehrheit der Länder und 66% der Bevölkerung in den Ländern müssen da repräsentiert sein, durch die zustimmen. Dann wird es gesetzt, und das ist jetzt gelungen, und zwar nur, weil Österreich zugestimmt hat. Also Österreich war wirklich das Zünglein an der Waage.
Ach, ihr wart das?
Ja, also es waren alle Länder, waren ein bisschen fix, haben gesagt, wir sind dafür, wir sind dagegen, wir enthalten uns. Und Österreich hat ursprünglich auch gesagt, wir enthalten uns. Und dann hat die österreichische Klimaministerin Leonore Gewessler gesagt, nein, das ist wichtig, ich stimme jetzt dafür. Die ist von den Grünen, das kann man sich denken wahrscheinlich. Und die andere Koalitionspartei, die ÖVP, also das, was in Deutschland CDU, CSU ist, die haben gesagt, nein, nein, um Gottes Willen, wir stimmen da überhaupt nicht zu. Das darf überhaupt nicht zugestimmt werden. Mit dem gleichen Quatsch, den vermutlich in Deutschland auch manche Parteien erzählt haben, die Lebensmittel, Nahrungsmittelsicherheit wird gefährdet, die Bauern krepieren alle und so weiter und so fort, mit Dingen, die so in dem Gesetz gar nicht drinstehen. Also die ÖVP hat gesagt, nein, wir wollen das nicht. Die Grünen haben gesagt, wir wollen das schon. Und in Österreich ist es im Gegensatz zu Deutschland nicht so, dass der Bundeskanzler Richtlinienkompetenz hat. Also unser Kanzler, der kann zwar sagen, was er will, aber er kann es offiziell per Gesetz seinen Ministern und Ministerinnen nicht vorschreiben, wie sie da irgendwie zu abzustimmen haben. In Deutschland geht es schon. Und was in Österreich dazu kommt, ist, dass Österreich ja auch ein föderales Land ist. Das heißt, wir haben 9 Bundesländer und 9 Landeshauptleute, die Ministerpräsidenten. Und die sind in dem Fall relevant, weil wenn die eine gemeinsame Stellungnahme abgeben, dann muss sich die Ministerin daran halten. Und in Österreich haben die 9 Bundesländer gemeinsam gesagt, nein, wir wollen das nicht, dass dazu gestimmt wird. Und deswegen konnte sich die Ministerin, selbst wenn sie wollte, da nicht drüber hinwegsetzen. Aber dann haben 2 Bundesländer gesagt, naja, wir sehen es jetzt doch nicht mehr so. Und damit gab es keinen gemeinsamen Beschluss mehr der Bundesländer, womit die Entscheidung wieder bei der Ministerin lag. Und die hat gesagt, so, ich stimme jetzt dafür. Auch wenn die ÖVP, der Koalitionspartner, das nicht mag und hat dafür gestimmt. Und deswegen ist dieses Gesetz jetzt EU-Gesetz. Und die ÖVP, entsprechend angepisst in Österreich, hat auch schon angekündigt und es auch getan, die Ministerin verklagt. Wegen Amtsmissbrauch und so Quatsch. Also wie gesagt, wir haben Wahlkampf in Österreich. Im September wird gewählt. Aber eine Politikerin in dem Fall war diejenige, die dann am Ende tatsächlich verantwortlich war, dass dieses EU-Gesetz, dieses absolut sinnvolle EU-Gesetz wirklich auch jetzt Gesetz ist. Also alle Leute aus der Wissenschaft, die ich darüber reden gehört habe, haben gesagt, das ist absolut wichtig, dass das passiert. Das ist schon längst überfällig und jetzt ist es eben tatsächlich auch passiert, weil man unterschätzt es immer, was man in einer Demokratie dann doch vielleicht für einen Einfluss hat, weil die Grünen bei uns in Österreich sind der Juniorpartner der Regierung, irgendwie so 10%, 12%, 13%, weiß nicht, was die hatten. Also eine kleine Partei, ein kleines Land wie Österreich, eine einzige Ministerin dieser kleinen Partei, des kleinen Landes, aber am Ende, wenn die Leute wollen, kann schon was passieren. Mhm. Und in dem Fall ist was passiert.
Das ist ja ein richtiger Krimi bei euch.
Ja. Also das ist sehr absurd. Der Bauernbund hat jetzt auch die Ministerin verklagt. Die Nazis bei uns haben sowieso gesagt, die gehört eingesperrt und so weiter, weil sie irgendwie hier sich über die Verfassung hinwegsetzt. Weil Verfassungsbruch hat mir auch vorgeworfen. Sie wird, glaube ich, auch wegen Verfassungsbruch verklagt. Unser Bundeskanzler hat dann extra noch vor der Abstimmung einen Brief an den EU-Ratsvorsitzenden geschrieben und gesagt, bitte beachtet diese Frau nicht. Die Frau hat nichts zu sagen. Und paraphrasiert. Also er hat es jetzt nicht so reingeschrieben, aber das war das, was er gemeint hat. Der EU-Ratsvorsitzende aus Belgien hat da gesagt, das ist mir egal, abgestimmt wird von den Leuten, die vor Ort sind und an dem Verhandlungstisch sitzen und was da irgendein Kanzler schreibt, interessiert mich nicht, weil der sitzt nicht da und stimmt ab. Mhm. Also das war alles sehr, sehr lächerlich. Also Österreich hat sich wieder mal ein bisschen lächerlich gemacht, aber am Ende halt auch dann zum Guten beigetragen.
Das Ergebnis freut mich. Es tut mir jetzt nicht weh, dass ich vorher nicht gewusst habe, was für ein Chaos ihr da gemacht habt. Aber das ist ja schon ein wirklicher Krimi. Also bei mir war nur hängen geblieben, dass das durchgegangen ist. Und das ist ja so ein großer Baustein von diesen Nature-Based Solutions, diese Renaturierungen zu machen. Okay, aber dass das jetzt an so einem kleinen Ding hing und dass es dann auch noch so eine Welle schlägt. Ich bin gespannt. Bitte berichte demnächst wieder.
Mal gucken, Wir werden im Herbst sicherlich noch um Politik reden, weil Deutschland wird gewählt, in Österreich wird gewählt und jede Wahl ist mittlerweile eine Wahl, die mit Klima zu tun hat. Also werden wir da nicht drum rumkommen. Aber heute möchte ich über was anderes reden, was das Klima angeht. Klima und Politik und über eine Frage, die man sich durchaus stellen kann, die sich vielleicht viele der Hörerschaft schon mal gestellt haben. Wie ist das jetzt mit diesen ganzen Extremwetterereignissen und wie ist das mit der Politik? Weil wir haben das ja gesehen in diesem Jahr. Ja, in Deutschland, in Österreich gab es wirklich extreme Hochwasser mit großen Schäden, mit sehr vielen Verletzten, Todesopfern. Also das hat man gesehen, das haben wir letztes Jahr gesehen, das werden wir in Zukunft auch sehen. Wir sehen, da passiert wirklich was. Und die Frage ist, was stellt die Politik mit diesen Ereignissen an? Ja, also wir wissen, dass die Klimakrise dafür sorgt, dass die Häufigkeit und die Schwere dieser Extremwetterereignisse steigen. Das haben wir schon oft genug besprochen, das wissen wir. Aber die Frage ist, sind diese Extremwetterereignisse ein Weckruf für die Politik? Und da habe ich jetzt das Wort Wake-up-Call ins Deutsche übersetzen. Dieses Wort Wake-up-Call, also Weckruf, taucht tatsächlich in der Einleitung der Facharbeit auf, die ich jetzt hier besprechen will. Ich sage den Titel doch nicht, weil, wie es in wissenschaftlichen Arbeit üblich ist, wird die Pointe gleich schon im Titel verraten. Mhm. Ich werde es dann erst...
Der Titel spoilert. Okay.
Ja, aber gut, ist ja in der Wissenschaft auch üblich, weil da muss man wissen, was passiert. Ja, aber was die gemacht haben, war Folgendes. Also in dieser Studie, die ist auch noch recht aktuell, ist ein paar Wochen alt, hat man sich 260.000 Pressemitteilungen angeschaut, die von insgesamt 68 politischen Parteien aus 9 Ländern verfasst worden sind, und zwar im Zeitraum von 2010 bis 2020. Also alle Pressemitteilungen, die diese Parteien da verfasst haben in der Zeit, hat man sich angeschaut oder mal in eine Datenbank reingeschmissen und gleichzeitig auch eine zweite Datenbank erstellt, wo Extremwetterereignisse erfasst werden. Also Stürme, Überflutungen, Waldbrände und Extremtemperaturereignisse, also Hitzewellen, und zwar mit Todesopfern. Das war die Einschränkung, weil sonst ist es schwer abzugrenzen, was ist jetzt wirklich extrem, was ist wenig extrem. Also sie haben alles genommen, wo Menschen gestorben sind. Weil, klar, wenn Menschen sterben, ist das was, das ist dann schon nicht nix. Da sollte auch die Politik sich dazu äußern, wenn Menschen wirklich sterben. Ja. Beispiel für so ein Ereignis habe ich rausgesucht. Vielleicht erinnern sich einige noch daran. Deutschland, Mai, eigentlich Ende Mai, eigentlich Anfang Juni 2016 gab es große Unwetter. Vor allem in Deutschland, aber auch in den benachbarten Ländern, Frankreich, Belgien, Niederlande. Und da sind tatsächlich in Deutschland 11 Menschen gestorben, 4 vermisst, 9 in den anderen Ländern. Es sind ganz viel anderes Zeug passiert. Ja, das Audi-Werk war unter Wasser und konnte nicht mehr produzieren. Die Schifffahrt auf dem Neckar ist eingestellt worden. Weinberge in Rheinland-Pfalz sind zerstört worden. Rock am Ring, das Konzert musste abgebrochen werden.
Daran kann ich mich erinnern.
Das ist eins dieser Ereignisse, die in dieser Arbeit untersucht worden sind. Ja, also wir haben Pressemitteilungen und wir haben Extremwetterereignisse. Und dann war es eigentlich relativ simpel, was sie gemacht haben, nämlich ein Diagramm erstellt, Zahl der Pressemeldungen im Laufe der Zeit, und dann schaut man natürlich, welche davon haben mit Umwelt zu tun. Wenn du es einfach nur aufträgst, Pressemitteilungen im Laufe der Zeit, dann kriegst du im Wesentlichen einen Kalender, weil dann siehst du halt irgendwie, ja, am Wochenende ist nichts und dazwischen ist was. Also das ist nicht so spannend. Aber die haben dann geschaut, welche dieser Pressemitteilungen haben überhaupt mit Umweltthemen zu tun, und das war schon die erste Erkenntnis, gar nicht mal so viele. Ja, also es waren jetzt gar nicht so viele, nur eine Handvoll. Wir bleiben jetzt immer noch bei dem Beispiel Unwetter 2016. Da gab es vor diesen Überflutungsereignissen eine Pressemitteilung von den Grünen, wo im Wesentlichen relativ allgemein drin stand, die Regierung macht nicht genug in Sachen Klimakrise. Und während diese Überflutungen stattgefunden haben, hat die SPD eine Pressemitteilung geschrieben, wo drin stand, frei formuliert, die Zerstörung durch diese Flut zeigt, dass wir mehr tun müssen, um die Klimakrise zu bekämpfen. Das war es im Wesentlichen, aber man hat irgendwie nicht gesehen, dass sich die Pressemitteilungen zu dem Thema während diesem Ereignis irgendwie systematisch erhöht haben.
Jetzt wundert mich tatsächlich, weil eigentlich hätte ich erwartet, dass die meisten irgendwie was dazu sagen.
Ja, wir kommen noch dazu. Aber Das war jetzt nur mal ein Beispiel, 2016. Aber die haben, wie gesagt, alles von 2010 bis 2020 angeschaut und haben das dann wirklich systematisch durchsucht. Mathematischen, statistischen Details lasse ich aus. Sie haben so eine Metrik gebastelt mit einem Koeffizienten, der, wenn er größer als 0 ist, zeigt, dass die Parteien eben ihre Umweltpressemitteilungen erhöht haben. Ja, also wenn der Koeffizient 0 ist, dann hat sich nichts geändert. Wenn er negativ ist, dann sind weniger Umweltthemen in Pressemitteilungen angesprochen worden. Wenn er positiv ist, dann sind mehr Umweltthemen in den Pressemitteilungen angesprochen worden. Und das haben sie jetzt für jedes Extremwetterereignis angeschaut und immer 6 Wochen vor und danach, und haben das gemacht und festgestellt, nix. Ja, also wenn man über alles drüber mittelt, also alle Parteien drüber mittelt und alle Ereignisse drüber mittelt, dann kriegst du diesen Koeffizienten quasi direkt bei 0 raus. Passiert gar nichts. Also diese Extremwetterereignisse haben in Sachen Pressemitteilungen der politischen Parteien überhaupt nichts bewirkt.
Okay.
Dann haben sie gedacht, okay, wir schauen uns das mal im Detail an. Sie haben mal aufgeteilt so nach politisch links, politisch rechts. Und grün haben sie extra behandelt. Also die Parteien der grünen Parteienfamilie haben sie extra genommen und dann halt irgendwie alles, was sich so links und alles, was sich so rechts einsortieren lässt. Festgestellt, nix. Auch kein Effekt. Haben geschaut, Regierung oder Opposition, die auch eine Rolle spielen, ja, weil die einen haben Verantwortung, die anderen meckern gern über die Verantwortung haben. Nix. Kein Effekt. Art des Ereignisses, vielleicht macht man irgendwie mehr Pressemitteilungen bei Überschwemmungen als bei Waldbränden. Mhm, auch ja. Nix, kein Effekt.
Oh. Mhm.
Der einzige Effekt, den sie gefunden haben, war tatsächlich bei den grünen Parteien, da gibt's tatsächlich ein bisschen was. Also da kommen ein bisschen mehr Pressemitteilungen, aber eine Woche nach dem Ereignis ist schon wieder alles auf Null. Also okay, bei grünen Parteien merkt man was, aber nur sehr kurz. Und wenn man das Ganze auf 6 Monate erweitert, haben sie auch gedacht, okay, viele Katastrophen, da kommen ja die Folgen erst später raus und so weiter, haben dann von den 6 Wochen auf 6 Monate vor und nach dem Ereignis auch nix.
Oh, okay. Also ich meine, diskutieren Sie denn auch, inwieweit die Baseline bei denen schon unterschiedlich ist? Also dass es bei den Grünen öfter Pressemitteilungen zu dem Thema generell gibt, als jetzt bei der SPD oder?
Meines Wissens nach nicht. Ich werde natürlich noch einen Effekt ansprechen. Ich wollte nur zuerst noch etwas sagen. Wir können jetzt auch den Titel mal dieser Arbeit sagen. Die heißt nämlich Extreme Weather Events Do Not Increase Political Parties Environmental Action. Also Extremwetterereignisse führen nicht dazu, dass die politischen Parteien mehr in Sachen Umweltschutz tun. Ja, okay. Also das ist der Titel der Arbeit. Was sie tatsächlich gefunden haben, sie haben nicht nur die Pressemitteilungen nach Umweltthemen durchsucht, sondern sie haben das Ganze auch nochmal gemacht, wo es um Relief ging, also Hilfsmaßnahmen.
Oh,
und
ja.
Da sieht man einen Effekt, natürlich, aber in diesen Pressemitteilungen, wo es um Hilfsmaßnahmen geht, geht es nicht um die Klimakrise. Die kommt dann nicht vor. Da kommt dann vor, alle Partei sagt, ja, wir müssen was tun und wir müssen den Menschen helfen und dieses und jenes, aber nicht, wir müssen etwas gegen die Klimakrise tun, weil sonst wären sie in einer anderen Kategorie aufgetaucht.
Stimmt, okay, das heißt, es geht um Relief-Maßnahmen, die zwar mit der Katastrophe was zu tun haben, aber man erwähnt das Wort Klima nicht.
Genau, genau. Also da sieht man tatsächlich einen Effekt, da passiert mehr, aber nichts, wenn es um Sachen Klima geht.
Interessant.
Und sie sagen auch in dieser Arbeit, in den Zusammenfassungen, dass diese Ergebnisse ja especially concerning, besonders bedenklich sind, weil sie sich bei den Parteien ja auch auf europäische Parteien beschränkt haben, wo die Klimathemen durchaus medial vorhanden sind. Wenn man es jetzt vergleicht mit, weiß ich nicht, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Afghanistan oder Iran oder was weiß ich hernehmen, wo vielleicht in den letzten Jahren und Jahrzehnten das Klimathema nicht so sehr präsent war, weil die Leute andere Sachen zu besprechen hatten. In Europa könnte man davon ausgehen, dass die Leute wissen, dass Klima etwas ist, mit dem man sich beschäftigen sollte. Sie haben sich bei ihrer Studie beschränkt auf Ereignisse mit Todesopfern und das sollte eigentlich eine Reaktion geben von den Parteien. Sie haben sich auch eben auf politische Äußerungen beschränkt, Pressemitteilungen. Ja, sagen kann man viel. Nicht auf irgendwelche Gesetzesvorhaben oder Beschlüsse, weil das dauert, bis sowas passiert. Aber sagen kann man halt mal was, das geht relativ schnell. Aber auch da kein Effekt. Und die Kategorie halt irgendwie so Umwelt, Klimaschutz, das ist eigentlich eine sehr breite Kategorie. Da könnten die Parteien sich in vielen, vielen unterschiedlichen Kontexten äußern, wenn sie es denn wollten, aber sie haben es nicht getan.
Puh, ja, mein Gehirn geht direkt zu Gründen suchen, aber lassen wir das.
Gründe haben sie jetzt nicht, sondern sie haben mal irgendwie die Daten erhoben. Gründe müssen wir mit einer anderen wissenschaftlichen Disziplin und Methodik erheben. Aber man hofft ja fast, dass wenn diese extremen Ereignisse immer mehr werden, dass dann zumindest die Politik darauf reagiert und sagt, ja, okay, wir müssen jetzt was tun, aber anscheinend passiert das nicht.
Ja, also manche sind da vielleicht schon, man möchte natürlich nicht mit den Opfern irgendwie Politik machen.
Ha, da kennst du die Politik.
Genau,
nicht, oder?
Genau, aber dann da denke ich mir so, nun.
Also es geht sehr gut, das machen eigentlich sehr.
Exakt, genau das. Also es ist ein bisschen interessant, dass es dann bei dem Punkt nicht passiert.
Ich habe eine Hypothese, warum das so sein könnte, die nicht durch die Forschung gedeckt ist, sondern meine Privatmeinung ist. Weil wir haben ja gesehen, dass zumindest bei den grünen Parteien, dass da ein Effekt ist. Ja? Also die Grünen, die sind die einzigen, wo nichts passiert ist. Ist nicht so viel passiert, aber da ist zumindest nichts passiert. Und das zeigt zuerst mal, dass zumindest die grünen Parteien ihr politisches Kerngeschäft, was ja Umweltschutz, Klimaschutz und so weiter ist, dass die grünen Parteien ihr politisches Kerngeschäft halbwegs wahrnehmen. Mhm. Aber vielleicht zeigt es auch, und das ist jetzt meine Hypothese, vielleicht zeigt es auch, dass die Klimakrise halt immer noch als grünes Thema angesehen wird, wo andere Parteien gar nicht anstreifen wollen, weil das ist ja was von den Grünen. Und das erklärt das vielleicht, aber es macht die Sache nicht besser, weil das ist eigentlich fast ein noch größeres Problem, weil die Klimakrise, die ist kein parteipolitisches Thema, die ist ein globales und gesamtgesellschaftliches Thema. Und eigentlich auch ein Thema, das alle politischen Parteien betrifft, was alle betrifft. Und eigentlich sollte die Klimakrise ein Thema sein, das alle politischen Parteien für sich framen könnten. Ja, also die christlich-konservativen, die könnten sagen, hier Klimaschutz, Schutz der Heimat, Schutz der Schöpfung. Die Linken und die Sozialdemokraten, die könnten sagen, Klimaschutz ist Sozialpolitik, weil die Krise betrifft die armen Menschen viel stärker als die Reichen. Selbst die Liberalen könnten sagen, Klimaschutz schützt unsere Freiheit, weil die Folgen der Krise, die würden die Handlungsfreiheit von uns und von der Wirtschaft dramatisch einschränken. Und teuer wäre es auch noch. Ich meine, es könnten selbst die Rechtsextremen sagen hier, Klimaschutz ist Schutz für unser Land. Ohne Klimaschutz wären wir abhängig von anderen Ländern. Ohne Klimaschutz müssen wir in Zukunft Unmengen an Geflüchteten aufnehmen. Also eigentlich könnten alle Parteien dieses Thema für sich framen. Und es ist absurd, dass alle sagen, Klimaschutz ist grün und wir sind nicht die Grünen, das wollen wir nicht.
Wow, ich bin auch stunned, dass du es gerade geschafft hast, Klimakrise einzuordnen in den rechten Sprech. Aber ja, natürlich könnten die, wenn sie wollten. Nicht die richtigen Gründe, aber immerhin Klimaschutz.
Wenn wir was festgestellt haben in diesem Podcast, dass Klima alles betrifft und darum könnte jede Partei könnte dieses Thema für sich so framen, wie sie wollte, weil alles halt drin ist und jetzt abgesehen von dem rechtsextremen Zeugs, durchaus auch mit validen Argumenten, weil wie gesagt, Klimaschutz ist Sozialpolitik, Klimaschutz schützt unsere Freiheit, Klimaschutz ist Schutz der Schöpfung, das ist ja alles so.
Ja, absolut und vor allem ist auch Klimaschutz wirklich Schutz von Wirtschaftszweigen in der Zukunft, ja. Also selbst die FDP könnte was finden.
Natürlich.
Das sehen sie ja nicht oder wollen nicht oder haben denken nur ans Jetzt.
Genau, und das ist halt meine These, dass irgendwie dieses Klimaschutzthema immer noch eben als grünes Thema wahrgenommen wird und alle sagen, nee, bei den Grünen wollen wir nichts zu tun haben, das sollen die machen. Und
ja.
Vielleicht ist das so, vielleicht auch nicht, aber wäre zumindest eine Erklärung, warum sich da eben bei dieser Arbeit, außer bei den Grünen, nirgendwo was gezeigt hat.
Puh, further research is needed, sage ich dazu, okay.
Oder eine andere Hypothese, die jetzt eigentlich nur dazu da ist, um auf die nächste Arbeit überzuleiten, okay. Wenn man das sehr populistisch zusammenfassen will, könnten wir auch sagen, die PolitikerInnen sind alle bescheuert, aber...
Okay, das finde ich eine Top-Aussage. Wenn das die Forschung belegt, okay, tell me more.
Ja, aber vielleicht können die gar nichts dazu, dass sie blöd sind. Denn wir wissen, Hitze macht dumm. Jetzt wieder populistisch gesagt oder weniger populistisch gesagt, Hitze schränkt die kognitiven Fähigkeiten ein. Das haben wir auch schon in diversen Folgen besprochen. Mhm. Ja. Also wenn es heiß ist, dann tun wir uns schwerer, komplexe Gedanken zu fassen. Das weiß man. Ja. Wenn es heiß ist, dann werden viele Sachen schwierig. Nicht nur körperliche Arbeit, sondern auch geistige Arbeit. Wer macht geistige Arbeit? Wer muss komplexe Gedanken kommunizieren? Welche Berufsgruppe muss ständig reden und kommunizieren? Unter anderem jetzt nicht nur Podcaster wie wir, sondern auch die Politiker und Politikerinnen müssen das tun.
Ja, sie sollten das tun.
Und deswegen gibt es eine zweite recht aktuelle Arbeit auch aus dem Juni, wo sich tatsächlich Forscherinnen und Forscher politische Reden angeschaut haben und untersucht haben, welche Auswirkungen die Temperatur auf die Komplexität der Sprache hat. Fand ich sehr spannend.
Mhm. Okay.
Ich meine, es gibt natürlich sehr viel Forschung. Gab es auch davor schon Forschung zur Komplexität der Sprache in der Politik. Das kann man ja aus allen möglichen Blickwinkeln betrachten. Ja, und man weiß zum Beispiel, dass diese Komplexität seit 200 Jahren konstant geringer geworden ist. Wenn man sich so politische Reden von vor 50 Jahren anschaut oder aus der Vorkriegszeit anschaut, da haben die Politiker, in dem Fall Politiker, weniger die Politikerinnen, weil es die damals noch nicht so gab. Aber die haben viel, viel komplexere Reden gehalten. Ich meine, hör dir an, was irgendwie so ein Winston Churchill da für Reden gehalten hat. Mit sowas würdest du heute nicht mehr so gut durchkommen. Also die Komplexität der Sprache in der Politik ist geringer geworden. Populismus verwendet eine einfachere Sprache. Wir wissen, dass die Komplexität je nach Partei und Ideologie anders ist. Also das hat man alles schon untersucht, aber es gab bis jetzt kaum Untersuchungen über die Komplexität der politischen Sprache in Bezug auf Umweltfaktoren.
Oh, das finde ich spannend. Das finde ich ja extrem spannend. Ja, okay. Ja.
Und die Hypothese ist natürlich, extreme Temperaturen führen zu einer Vereinfachung der politischen Sprache, weil die kognitive Leistung verringert wird. Und man könnte sich auch erwarten, geringere Effekte in Bezug aufs Alter, weil ältere Menschen stärker betroffen sind von der Hitze als jüngere Menschen.
Ja, also stärker beeinflusst werden davon, ja.
Das waren die Hypothesen und der Datensatz war durchaus ansehnlich. Die haben 7,4 Millionen Reden untersucht.
Was?
Aus 8 Ländern, die von insgesamt 28.523 Personen gehalten worden sind. Das heißt, sie haben alle Parlamentsreden hergenommen und zwar aus Washington, also die von den Vereinigten Staaten gehalten worden sind, von 1950 bis 2017, aus London von 1989 bis 2019, aus Wien, also Österreich ist auch dabei, zwischen 1996 und 2018, Amsterdam, also holländische Politik, 1996 bis 2018, Neuseeland, überraschenderweise auch, 1989 bis 2019, Kopenhagen, 1996 bis 2018, Spanien war dabei, 1996 bis 2018, Bonn, das war noch hier vor der Wende, 1950 bis 99 und Berlin 99 bis 2019, also Deutschland halt Westdeutschland und dann ab 99 auch Gesamtdeutschland. Und das alles zusammen macht 7.425.184 politische Reden von 28.523 Politikerinnen und Politikern. Das war deren Datensatz.
Wow, und die gibt es tatsächlich frei verfügbar, diese Reden, in transkribiert oder so irgendwie?
Ich gehe davon aus, weil sonst hätten die nicht einfach so drangekommen.
Krass, Wahnsinn. Das ist ja wirklich ein Datensatz. Wow.
Ja. Ja, und den haben sie untersucht und da muss ich jetzt auch wieder hier auf die Wikipedia verweisen für Erklärungen zum sogenannten Lesbarkeitsindex. Ich weiß nicht, ob der dir schon mal untergekommen ist. Flash-Kincaid-Score, das ist auf Deutsch der Lesbarkeitsindex. Das ist ein Index, der angibt, wie viel Jahre an Ausbildung du benötigst, um einen gewissen Text vollinhaltlich zu verstehen.
Oh, nee, das habe ich noch nie gehört, aber es ist ja ein sehr interessanter Index.
Ja, also ich verlinke den Wikipedia-Artikel dazu, da könnt ihr euch dann näher informieren, weil das ist weit ab von meinem Fachgebiet. Aber es gibt anscheinend so einen Index, der in dieser Art der Forschung verwendet wird, mit dem du halt die Komplexität der Sprache einschätzen kannst. Im Wesentlichen geht das sowas rein wie die mittlere Satzlänge oder die mittlere Wortlänge und sowas, das ist da drin in diesem Index. Und dann haben die halt einfach das ausgewertet, also mit Computerhilfe logischerweise, ausgewertet und geschaut, was macht die Komplexität im Laufe der Zeit und vor allem im Laufe der Temperatur, weil du kannst das Ganze mit Wetterdaten natürlich abgleichen, die sind ja da auch erfasst, geht ja um die Vergangenheit. Und in der Vergangenheit haben wir aufgeschrieben, wie das Wetter war und die Temperatur war an diesen Orten, wo die Reden gehalten wurden. Und dann kannst du schauen, Komplexität versus Temperatur. Und sie sehen tatsächlich, dass die Komplexität geringer wird, wenn die Temperatur hoch wird. Also vor allem so bei 24 bis 27 und über 27 Grad. Da sinkt die Komplexität der Sprache wirklich ab. Zu einem geringeren Grad auch schon bei 18 bis 21 Grad. Aber wenn es kalt ist, so Winter halt, da gibt es keinen Effekt. Und weil eben dieser Lesbarkeitsindex sowohl Satzlänge als auch Wortlänge inkludiert, haben sie das nochmal separat untersucht und festgestellt, dass es vor allem bei der Wortlänge einen Effekt gibt. Also wenn es heiß ist, verwenden die Politikerinnen und Politiker kürzere Wörter.
Okay, kürzere Wörter, weil einfacher und einfacher zu sagen und zu verstehen.
Es ist jetzt nicht geplant vermutlich, sondern das ist halt einfach, weil du halt, ja, du denkst nicht mehr so komplex.
Aber sag mal, haben die berücksichtigt, schreiben Politiker in all ihre Reden selbst?
Oh, das ist eine gute Frage und vor allem geht es ja nicht nur um geschriebene Reden, also so typischen Parlamentsdebatten, die fangen ja meistens an, dass irgendwer irgendwo was vorträgt und das ist vielleicht vorbereitet, aber dann kommt hier die Gegenrede und die Antwort drauf und das ist dann oft frei formuliert.
Genau, und ist das auch damit drin dann?
Ja, ja, ich nehme an, die haben jetzt alle Parlamentsreden. Also ich gehe davon aus, dass sie halt alles, was in den Parlamenten gesprochen wurde, gesagt haben. Also es ist nicht so Wahlkampfreden oder sowas, sondern eben wirklich so das, was in den jeweiligen Parlamenten von den Leuten dort geredet wurde.
Ja, okay, nicht so diese Vorträge, sondern auch was hin und her.
Genau,
diese Gegenrede, Rede und klar. Ja, okay. Ja.
Und interessant ist auch der Alterseffekt. Also es hat sich wirklich gezeigt, in dem Fall jetzt bei den Daten aus Deutschland, dass bei älteren Politikerinnen und Politikern dieser Effekt, dass die Sprache weniger komplex wird, schon früher eintritt als bei den jüngeren Menschen. Also da merkt man das schon so ab 21 Grad. Aber, und das ist das vielleicht Überraschende, wenn die Temperaturen dann auf 27 Grad drüber steigen, dann ist es wieder egal. Dann sind die Jüngeren genauso unterkomplex wie die Älteren. Aber bei den Älteren merkt man es früher.
Bei den Älteren merkt man es früher. Ja. Okay, ja, ja, klar, klar. Das ist ja mega spannend.
Geschlecht haben sie auch untersucht, weil man ja auch aus anderen Forschungsgebieten weiß, dass Frauen eher durch kalte Temperaturen beeinflusst werden, Männer mehr durch Hitze. Aber die Unterschiede, die sie gesehen haben, also sie haben Unterschiede gesehen, aber sie haben gesagt, das ist statistisch nicht wirklich auswertbar, weil, weniger überraschend, Frauen in den Parlamenten unterrepräsentiert sind.
Ja. Überraschung, vor allem wenn man die Zahlen, also die Reden gingen ja weit zurück, irgendwie in den 50er, 60er, ne? Ja, ja, klar, erst recht.
Also da haben sie gesagt, sie sehen zwar einen Unterschied, aber den würden sie jetzt nicht statistisch ernst nehmen, frei übersetzt. Und eine Frage, die habe ich mir gestellt und dann war ich sehr erfreut, dass sie auch angesprochen haben in ihrer Arbeit. Die Leute stehen ja nicht am Feld rum und auf der Wiese und reden, die sind ja drinnen und normalerweise sind solche Gebäude ja auch klimatisiert. Mhm. Die sitzen ja nicht in irgendwelchen Containern oder sowas, sondern das sind ja durchaus Gebäude mit Heizung und Klimaanlage und so weiter. Wie hat das überhaupt einen Effekt? Also das geht ja um die Temperatur draußen. Ja, also wie hat das dann trotzdem einen Effekt? Das haben Sie nicht jetzt per kausaler Ursache-Wirkung-Beziehung rausgefunden, aber Sie haben zumindest ein paar Hinweise gegeben, was da tatsächlich sein könnte. Weil du ja durchaus mal Pausen hast, ja, und dann vielleicht mal rausgehst. Oder du ja auch irgendwo hin musst. Ja, du musst halt irgendwie hinfahren, im Auto, in den Öffis, mit dem Fahrrad zu Fuß. Dann bist du auch draußen.
Mhm, ja.
Das fand ich auch interessant. Da hätte ich nicht dran gedacht. Zum Beispiel, wenn es draußen extrem ist, also extrem heiß zum Beispiel, naja, dann gehst erst recht nicht raus. Und wenn du mit, je nach Parlament, hunderten Leuten den ganzen Tag drinnen hockst, was hast du dann nicht? Frische Luft. Und Mangel an frischer Luft macht auch blöd.
Ja, Mangel an Sonnenlicht.
Genau. Und was wir alle schon erlebt haben, wenn sehr heiß ist, dann schläft man schlecht. Besonders, wenn du alt bist, je älter du wirst, desto schlechter schläfst du. Naja, und wenn ich schlecht schlafe und am nächsten Tag dann irgendwie im Parlament stehen muss und nämlich hier komplexen Reden halten muss, tue ich mir auch schwerer.
Ja, stimmt.
Das könnten mögliche Faktoren sein, die eben dazu führen, dass trotzdem man sich in einer kontrollierten Umwelt quasi aufhält, die Temperatur, die Außentemperatur einen Einfluss auf die Komplexität der Sprache hat.
Ja, man braucht ja auch eine gewisse Zeit, um sich zu akklimatisieren, wenn man irgendwo reinkommt, das dann klimatisiert ist, dann dauert es ja ein bisschen, bis man sich erholt und dieser Temperaturwechsel hat ja auch einen Effekt. Also ich finde das super spannend. Also ich muss das Paper vielleicht doch nochmal selber lesen. Ich frage mich nämlich, ob Sie berücksichtigt haben, also es sind ja verschiedene Sprachen gewesen, ne? Also in Deutschland deutsche Sprache, wir haben ja gerne mal, wie sage ich das jetzt, längere Wörter als die englische Sprache.
Ich gehe davon aus, dass der Lesbarkeitsindex irgendwie mit der Sprache da korreliert.
Ja. Ich glaube, es gibt tatsächlich eine Wiener Variante oder so. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal sowas gelesen habe.
Es gibt die Wiener Sachtextformel, steht auch im Wikipedia-Artikel zum Lesbarkeitsindex drin.
Ja, okay.
Die Wiener Sachtextformel, ich zitiere jetzt, die Wiener Sachtextformel dient zur Berechnung der Lesbarkeit deutschsprachiger Texte.
Siehst du, ja, okay, dann haben Sie vielleicht wirklich das angepasst an die Sprache, ne? Ja, weil das macht ja einen Unterschied.
Ja.
Englische Worte sind ja separat, die werden ja eskalieren nicht so sehr wie deutsche. Da hätte ich gedacht, es ist ja interessant, ob dann in Deutschland der Effekt noch größer ist.
Es gibt doch ein Hamburger Verständlichkeitskonzept.
Sehr, sehr spannend. Und ja, ich meine, das wird ja nicht besser, wenn politische Reden nicht, sie werden ja nicht einfacher im Sinne von, wir verstehen sie dann besser, sondern sie werden ja einfacher im Sinne von
weniger komplex. Also
genau.
Komplex im Sinne auch inhaltlich komplex.
Genau, genau. Inhaltliche Komplexität fällt weg. Und das ist ja das, was wir brauchen. Nuancen, Differenzierung, Komplexität.
Das ist ja auch nur ein Faktor. Ich meine, das ist jetzt der Umweltfaktor. Ich habe zu Beginn gesagt, dass es ganz viele andere Faktoren auch gibt, die die Komplexität der politischen Sprache beeinflussen, unter anderem im Populismus. Und der nimmt ja, wie die globale Temperatur, leider auch zu. Und Populisten sind auch eher für unterkomplexe Sprache bekannt.
Das stimmt.
Ja, generell scheint es der Politik an Komplexität zu mangeln und die steigenden Temperaturen sind ein Grund davon. Also wenn man jetzt das beides zusammenfassen wollen würde, was ich jetzt hier an wissenschaftlichen Arbeiten präsentiert habe, dann ja, die Hitze macht die Politiker und Politikerinnen blöder und die Extremwetterereignisse sorgen nicht dafür, dass sie irgendetwas tun, um Extremwetterereignisse weniger zu machen.
Das ist ein Kreislauf, der sich gegenseitig verstärkt dann.
Ja.
Schlecht.
Das ist deprimierend, weil, das haben wir auch schon oft in vergangenen Folgen festgestellt, Politik ist die Disziplin, die die größten Hebel hat, um irgendwas zu tun.
Und das brauchen wir eigentlich die Leute, die kognitiv am fittesten sind und am darauf vorbereitetsten sind, Dinge, die komplex sind, zu beschreiben, zu erfassen und zu diskutieren.
Ja, und vor allem muss sie was tun. Also wie gesagt, unabhängig davon, sollen sie sich in ihre klimatisierten Parlamente setzen, das habe ich nichts dagegen, aber sie sollen was tun. Und haben wir die andere Studie, die erste gesehen, die gezeigt hat, dass sie eben nichts tun.
Ja, auch nichts dazu sagen, wenn etwas passiert, ja.
Sie können ja auch nichts sagen. Wenn sie was tun wollen, ohne was zu sagen, ist mir auch recht.
Ist auch okay. Aber, nehme ich. Sie müssen gar nichts sagen, Hauptsache sie tun was. Das wäre mal eine Maßnahme für politische Entscheidungen.
Ja, mal schauen. Also vielleicht haben wir auch Leute in der Hörerschaft, die besser im Fach dieser, ja, wie nennt man das, Politikwissenschaft, Politiksprach, Klimawissenschaft bewandert sind und uns da mehr Hinweise geben können auf die Forschung, die dazu stattgefunden hat bis jetzt und vielleicht noch stattfinden wird. Es ist ein spannendes Thema. Also nicht jetzt nur die Politik so wie sonst zu betrachten unter dem Blickwinkel, was macht die Politik, sondern ja, was macht das Klima mit der Politik?
Ja, das finde ich halt auch spannend. Das finde ich auch schon. Das hat ja auf jeden Bereich Einfluss und natürlich auch auf die Politik. Spannende Studien und mal wieder einen neuen Index kennengelernt.
Genau.
Das freut mich ja auch immer.
Brauchen bald einen Index, um die Indizes zu indizieren.
ein Index für Indizes. Das finde ich gut. Das ist genau mein bibliothekarisches Herz, das da anspringt.
Ja, dann hast du was für den Sommer zu tun. Indizes, ja, indizieren.
Aber nicht, nee, mache ich im Winter. Im Sommer ist meine kognitive Fähigkeit nicht ganz so groß. Deswegen übrigens auch machen wir nächstes Mal was Entspanntes.
Okay.
Vielleicht. Also dann nicht so ganz entspannt. Also es ist natürlich trotzdem anspruchsvoll und es geht ums Klima, aber in 2 Wochen wollen wir über Videospiele reden.
Ja, da fällt mir ein, wir hatten übrigens, glaube ich, in der letzten Folge angekündigt, dass wir es diese Folge machen, aber wir mussten es umstellen.
Genau, da ist was dazwischen gekommen.
Ja.
Das Leben.
Ja.
Genau, wir reden über Spiele in der nächsten Folge. Das heißt, das haben wir zwar letztes Mal schon gesagt, aber diesmal wirklich. Ja. Diesmal wirklich, wir reden über Spiele und machen es ein wenig entspannter, nicht wieder Politik.
Ja, ich bin sehr gespannt. Gibt viele Spiele, weil mein Spielewissen ist Jahrzehnte alt, weil ich mit den aktuellen Spielen wenig beschäftigt habe. Aber ich bin gespannt, was Spiele und Klima, was es da zu sagen gibt.
Oh ja, da gibt's einiges zu erzählen.
Ja, und wir werden es auch nicht allein tun. Mehr erfahrt ihr dann, wenn es soweit ist. Und bis dahin könnt ihr uns Dinge sagen zu Politik, zum Klima, zu was auch immer ihr uns gerne sagen wollt. Und zwar, indem ihr uns eine E-Mail schreibt an podcast@dasklima.fm. Und wenn ihr die Links zu den Fachartikeln haben wollt, die wir jetzt hier gerade besprochen haben, oder andere weiterführende Informationen, dann könnt ihr auf dasklima.fm gehen. Da findet ihr die Shownotes. Und ansonsten könnt ihr den Podcast abonnieren, positiv bewerten, Kommentare abgeben auf den Podcast-Plattformen, Sterne verteilen und was auch immer sonst. Oder ihr könnt auch tatsächlich uns Geld zukommen lassen über PayPal, über Steady. Da gibt es auch die Möglichkeiten dazu in den Shownotes. Und bevor wir dann zum Ende kommen, wollte ich noch eine E-Mail kurz vorlesen oder zumindest erwähnen, die uns zugeschickt worden ist. Und zwar als Feedback auf unsere Folge über den Sport und das Klima. Und da hat uns ein Thomas, also nicht ein Thomas, Thomas, der ein Professor ist für Mathematik und Statistik in Australien geschrieben.
Oh.
Und er fährt in Westaustralien 30 Kilometer mit dem Fahrrad auf die Uni.
Mhm.
In Australien kann es tatsächlich sehr heiß sein. Das heißt, er fährt am Morgen schon um 4.30 Uhr los.
Um 4.30 Uhr.
Und macht Radtouren in der Nacht, weil es sonst zu heiß ist. Also auch das geht.
Um 4.30 Uhr. Du machst mich fertig. Um 4.30 Uhr. Also Thomas, Respekt. Da gehe ich manchmal ins Bett.
Ja, da hat man dann auch komplexe Gedanken, wenn man dann in der kühlen Morgenluft durch die Gegend radelt.
Ja, oder halt in der kühlen Abendluft noch arbeitet.
Genau.
Also ich glaube auch durchaus die Kühle der Nacht macht, dass ich gerne im Sommer gegen Mitternacht anfange zu arbeiten. Da ist es so schön ruhig und sehr schön kühl.
Ja, dann hoffen wir, dass ihr eure entsprechenden Wege von und zur Arbeit oder was ihr sonst so macht, in entsprechender Kühle zurücklegen könnt, damit eure Gedanken ausreichend komplex bleiben, damit ihr uns in 2 Wochen zuhören könnt, wenn wir über Spiele und das Klima reden.
Ja.
Bis dahin verabschieden wir uns und sagen tschüss.
Tschüss.
Ich hoffe, ich habe jetzt kein Chaos angestellt. Ich habe probiert, die Ordner im Dings passend umzubenennen.
Hat funktioniert, okay. War problemfrei. Ich bin noch nicht rausgeflogen aus den Dokumenten oder so.
Ich habe sie 3-mal hin und her umbenannt, weil ich mich immer geirrt habe. Aber jetzt, wenn du sagst, es passt jetzt, dann bin ich froh.
Es sieht jetzt richtig aus. Okay. Also ich bin gerade in Sendungsplan 116.
Ja, genau.
Ja, und das ist diese Folge.
Genau.
Ja.